Kennt ihr den noch? Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat einmal gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Und das ging wirklich durch die Presse. Das war, als er damals Hartz IV eingeführt hat. Er meinte, es gäbe in unserem Land zu viele sogenannte Durchschoner, notorische Krankschreiber und faule Säcke, die jeder Art von Belastung ausweichen. Damals empfanden das viele, die gerne arbeiten wollten, aber keine Arbeit fanden, wie eine schallende Ohrfeige. Ihr wisst es, ihr habt einen Handzettel bekommen, ihr ahnt es, es geht heute um die Trägheit. Wir machen gerade eine Gottesdienstreihe zu den 7 Todsünden und fragen uns, was haben die vielleicht auch uns heute noch zu sagen? Oder ist das so eine mittelalterliche Kategorie, eine Einteilung, die längst überholt ist? Ist denn die Trägheit wirklich so schlimm? Sind Faule so gefährlich? Ist das eine Todsünde? Oder ist die Trägheit nicht vielleicht sogar ein notwendiges Heilmittel heute? Die Süddeutsche Zeitung schrieb damals als Reaktion auf die Aussage von Gerhard Schröder: Schaut man morgens in die U-Bahnen und S-Bahn und Straßenbahn den Leuten ins Gesicht, dann bekommt man den Eindruck, die meisten sehen so aus, als könnte ihnen ein bisschen Faulheit nicht schaden. Die meisten Menschen in unserem Land haben ja Arbeit. Aber die große Lust an der Arbeit, die ist längst verflogen. Arbeit war einmal sinnstiftend. Sie vermittelte Zugehörigkeit. Da war ich vielleicht 25 Jahre in einem und demselben Betrieb, da habe ich gelernt als Stift und habe dann schließlich eine Abteilung geleitet. Und wir waren eine Familie, ein Club. Ich gehörte zu einer Zunft. Wir waren stolz darauf. Wir waren kürzlich in meiner Heimat in Zittau und haben auch den Friedhof besucht, wo mein Großvater auch beerdigt ist. Opa Ernst Herrmann war Gärtner und das steht auf dem Grabstein. Und das steht auch auf den anderen Grabsteinen ringsrum. Da steht Schuhmachermeister oder Ingenieur oder Fabrikant oder was auch immer. Da war man stolz drauf, das war eine Identität. Die geleistete Arbeit vermittelte Selbstachtung. Heute ist sie aber oft Ursache für Frustration, Erschöpfung und Desillusionierung. Nach einer Umfrage machen 3/4 der Beschäftigten nur noch Dienst nach Vorschrift. Fall bloß nicht auf, auch nicht positiv. Dann müsstest du nämlich Verantwortung übernehmen, rät eine französische Autorin. Man nennt es auch die innere Kündigung. Eine große Müdigkeit, ein Gefühl der kollektiven Erschöpfung macht sich breit. Aussteigerfantasien grassieren auch unter gut bezahlten und gut ausgebildeten. Wir beneiden Leute, die einfach mal so für 2 Jahre mit dem selbst ausgebauten Wohnmobil um die Welt fahren, ohne Plan. Aber so neu ist das gar nicht. Josef von Eichendorff hat eine Novelle geschrieben, die war damals typisch für die Zeit der Romantik, ein Kassenschlager aus dem Leben eines Taugenichts. Sie erzählt von einem jungen Mann, der in die Welt zieht, um dort sein Glück zu suchen und auch die Lasten seiner Herkunft loszuwerden und den ganzen Erwartungsdruck. Und dann findet er am Ende wirklich sein Glück und wohnt mit seiner Liebsten in einem kleinen weißen Schlösschen bis an das Ende seiner Tage. Wie schön! Wir drehen uns dagegen immer schneller und schneller, bis uns allen schlecht wird. Wäre Untätigkeit, also gezielte Trägheit, nicht gerade ein Heilmittel heute? Dabei ist doch unser Alltag schon so viel bequemer geworden. Wir sind eine sitzende Gesellschaft. Guckt euch bloß an. Und die meisten sitzen den ganzen Tag. Man steht höchstens mal auf, um sich einen Kaffee zu machen oder die Post zu holen. Wird bestätigt. Die Haushaltsgeräte nehmen uns den Großteil unserer Arbeit ab. Oder wer wäscht seine Wäsche noch mit dem Waschbrett und sagt, die guten alten Zeiten, das war noch was. Es gibt Fertiggerichte. Wir steigen nicht Treppen, wir fahren mit dem Lift. Selbst Fitnessverrückte fahren mit dem Auto zum Sport. Und trotz dieser Erleichterungen, die wir überall haben im Alltag, fehlt oft die Kraft für so vieles. Eigentlich müsste ich mal die Steuererklärung machen. Eigentlich müsste ich mal die Fenster putzen. Eigentlich müsste ich mal den Haushalt aufräumen. Einen Englischkurs machen. Wir nehmen uns etwas vor und machen es dann aber nie. Das Wörtchen eigentlich ist verräterisch. Wir sind einerseits dauernd auf Achse, immer unterwegs und dennoch zu träge für so vieles. Etwa auch zu träge für die Liebe, für den Partner, für die Kinder, für Gemeinschaft. Haben wir da noch Lust drauf und Energie? Machen wir uns da Gedanken? Sparen wir uns Zeit im Kalender dafür auf? So vieles stürmt auf uns ein und in den Erholungsphasen schalten wir auch nicht ab, sondern wir schalten Chats an und das Internet. Die gute Balance zwischen Aktivität und Erholung ist uns verloren gegangen. Und das führt dann zur Erschöpfung und zum Frust und wir werden träge in einer unheilvollen Art und Weise. Gleichgültig, erschöpft, ausgebrannt. Aber erstmal noch mal ein kleines Lob auf eine gesunde, ja vielleicht sogar eine notwendige Trägheit. Wusstet ihr, es gibt eine Formel. Faulheit plus Intelligenz ist gleich ungeahnte Kreativität. Die gesamte Kunst in Malerei, Musik, Architektur und so weiter wäre ohne Muße und auch Müßiggang nicht zu denken. Die schönsten Bilder sind nicht unbedingt im Akkord entstanden. Es hat ja jemand geschrieben, nicht an Tatmenschen fehlt es uns, sondern an Müßiggängern, die das geben können, wovon wir alle leben. Wir würden zugrunde gehen an einem Mangel an Träumen und Bildern. Aber auch die Technik hat vielleicht auch etwas mit Faulheit zu tun, die Errungenschaften der Technik. War ein Johannes Gutenberg vielleicht einfach zu faul zum Schreiben und hat deshalb die beweglichen Lettern erfunden und den Buchdruck? War ein Karl Benz vielleicht einfach zu faul zum Laufen und hat deswegen das Auto erfunden? Die Zisterziensermönche im Mittelalter waren die größten Technikerfinder überhaupt, die die Geschichte gesehen hat. Die Technik kommt aus den Klöstern. Sie haben Wassermühlen gebaut und damit unheimlich verschiedene Gerätschaften angetrieben. Sie hatten nämlich eine geistliche Überzeugung. Sie waren überzeugt davon, alles, was uns die Technik abnehmen kann, würdigt den Menschen als Ebenbild Gottes. Die Technik schenkt dem Menschen Zeit zur Muße, Zeit zum Lieben und Zeit zum Gebet. Ora et labora war der Wahlspruch der alten Mönche, bete und arbeite. Im Mittelalter kannte man 38 kirchliche Feiertage, an denen war es streng verboten zu arbeiten, zusätzlich zu den 52 Sonntagen. Dann kommen wir insgesamt auf 25% frei im ganzen Jahr. Man denkt immer, die haben sich nur abgerackt. Nein, ist gar nicht so. Der Soziologe Max Weber hat nachgewiesen, eine auf Gewinn und Erfolg orientierte Mentalität gibt es erst in der Neuzeit. Früher arbeiteten Menschen nur so viel, wie es nötig war zum Leben. Das war auch harte Arbeit, keine Frage. Aber es gab eine Entdeckung, man hat versucht, ich weiß nicht wann das war, 17. Jahrhundert, höhere Löhne für Landarbeiter hat man gezahlt, um zu gucken, was passiert. Sind die dann vielleicht noch fleißiger? Aber das Gegenteil passierte. Die Landarbeiter arbeiteten jetzt nicht mehr, sondern weniger fleißig. Denn das zum Leben Notwendige war ja nun schon verdient. Weniger Arbeit reizte mehr als mehr Geld. Man lebte nicht, um zu arbeiten, sondern arbeitete, um zu leben. Und das muss auch heute wieder möglich sein. Und inzwischen gibt es da auch ein Umdenken. Ein junger Mann schreibt, ich habe letztes Jahr eine persönliche Krise gehabt, die davon ausgelöst war, dass ich mir zu viel an Arbeit und Engagement aufgehalst hatte. Ich spürte im Verlauf der Krise an irgendeinem Punkt sehr deutlich, so, du musst das Faulsein mal wieder lernen. Habe mir an einem Sommernachmittag ein paar Sachen eingepackt, bin mit U-Bahn und Fahrrad raus und habe mich auf ein Handtuch ans Wasser gelegt. 2 Stunden habe ich da mal gelegen mit nichts, noch nicht mal mit einem Buch in der Hand. Und habe auch über nichts nachgedacht und an nichts Besonderes gedacht, sondern habe einfach da gelegen, gedöst und mir diese Leere verschafft, die an dem Punkt unheimlich wichtig für mich war. Das ist nochmal was anderes als Muße, aber es ist etwas, was ganz und gar nichts mit Sünde zu tun hat, sondern etwas sehr Gutes und Heilsames. Wann hast du so etwas das letzte Mal gemacht? Mit nichts, auch ohne Handy. Tja, warum also soll Trägheit eigentlich überhaupt was Schlechtes sein, Sünde sein? Wer nichts macht, macht doch nichts verkehrt, oder? Jetzt möchte ich euch nochmal etwas lesen von diesem jungen Mann, den wir eben gerade gehört haben. Der sagt, träge heißt für mich eigentlich nichts zu tun, da, wo man etwas tun müsste. Und eigentlich zu faul zu sein oder eine Hemmung zu haben, seine Zeit, sein Leben verplempern. Ich gehe davon aus, dass der Mensch in seinem Leben eine Aufgabe hat, vielleicht auch mehr als eine Aufgabe. Und wenn er sich diesem Auftrag entzieht, ist das Sünde, ist das Fernsein von Gott. Das ist ein Musikstudent, weiß nicht, wo er das her hat. Aber ich finde das unheimlich klug. Träge heißt für mich eigentlich nichts zu tun, da wo man etwas tun müsste. Und diese Trägheit, die kann dazu führen, dass du dem Bedürftigen nichts gibst, obwohl du der Einzige bist, der ihm helfen könnte. Dass du dem Kranken und Schwachen nicht hilfst, obwohl du es könntest. Wir kennen in der Justiz den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Jesus Christus erzählt eine Geschichte in Lukas 10, da wird ein Mann überfallen, brutal zusammengeschlagen und bleibt halbtot am Straßenrand liegen. 2 andere sehen ihn, aber sie gehen einfach vorbei. Sie würden Zeit verlieren, sie würden vielleicht sich selbst in Gefahr begeben, sie würden sich schmutzig machen. Ein Dritter, ein Ausländer, der hilft. Und diese Geschichten, die spielen sich mitten im Alltag ab. In unserem Alltag. Und Jakobus, der Bruder Jesu, warnt uns in seinem Brief, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Trägheit als unterlassene Hilfeleistung. Trägheit ist auch der liegen gelassene Auftrag. Da haben wir im Alten Testament den kleinen Propheten Jona, der hört einen Ruf von Gott, geh nach Ninive. Und sagt den Leuten dort, sie müssen sich für ihr Tun vor mir verantworten. Aber Jona weicht aus. Lieber lege ich mich unter die Sonne Spaniens. Und er bucht eine Fahrkarte und macht sich auf den Weg. Sommersonne, Strand. Eine Dienstreise nach Ninive im Auftrag Gottes, das lohnt sich doch alles sowieso nicht. Was ändert das? Am Ende ist doch alles wieder wie vorher. Und für mich bedeutet es nur Anstrengung und Risiko. Das lasse ich mal schön bleiben. Was ist drin für mich? Das ist eine Grundfrage unserer Zeit. Ich investiere mich nur noch in Aufgaben, wenn sie sich für mich lohnen. Wir folgen da weithin der Logik des Konsumismus. Wo es sich für mich persönlich nicht lohnt, streife ich meine Verantwortlichkeiten ab. Auch gegenüber der Familie, gegenüber dem Partner, gegenüber meinem Verein, meiner Partei, meiner Gemeinde. Und dass Gott selbst mich rufen könnte und sogar eine Aufgabe für mich haben könnte, wie bei Jona, risikobehaftet und anstrengend möglicherweise, das ist nicht auf dem Schirm. Es ist eher umgekehrt. Gott muss sich gefälligst anstrengen, damit es mir gut geht. Mit Aufträgen soll er mich aber in Ruhe lassen. Trägheit, das sind auch die ungenutzten Gaben. Wieder, Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Diener verwahrt das anvertraute Geld seines Herrn. Es ist nun in Sicherheit im Tresor, gut verschlossen. Aber es arbeitet nicht. Es vermehrt sich nicht. Es bringt keine Zinsen. Es wird nicht eingesetzt, nicht investiert. Es trägt keine Früchte aus. Jesus erzählt diese Geschichte und er findet, das ist absolut keine Lappalie. Das ist ein ernstes Vergehen. Er nennt diesen Mann einen bösen und faulen Knecht, Matthäus 25. Viele Menschen bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, aus Trägheit. Gott hat sich doch etwas dabei gedacht, als er dich so einmalig und unverwechselbar gemacht hat. Mit deinen Charakterzügen, mit deiner Begabung, hinzu kommen erworbene Fähigkeiten und Erfahrung. Und es soll ja auch Leute geben, die sind ausgestattet mit Geld. Auch das ist eine Gabe. Und dann stell dir vor, du tust nicht das, was vielleicht nur du hättest tun können. Wie traurig. Wer sich dauerhaft zurückzieht, weil er den Einsatz scheut, der enthält der Welt ein Geschenk Gottes vor, nämlich sich selbst. Eine Pastorin beschreibt ein älteres Ehepaar in ihrem Ort, beide sehr fit. Und dann sagt sie, aber sie tun nichts, als nur den Hund ausführen und Essen kaufen. Nichts. Sie lassen ihre eigene Persönlichkeit unterentwickelt und machen nur ihr eigenes Ding. Solch nicht gelebtes Leben bezeichnet die Bibel als Sünde. Es verfehlt seinen Sinn. Der große Schweizer Theologe Karl Barth, der auch im Widerstand gegen den Nationalsozialismus sehr aktiv war, hat einmal gesagt, der träge Mensch ist der, der sich selbst genug ist. Der Mensch, der sich wegduckt und verkriecht in seiner Trägheit, der von der Existenz Gottes bloß nicht behelligt werden will. Jesus Christus ist dieses Thema so ernst, dass er es andauernd in Geschichten vom jüngsten Gericht einbaut. Könnte es sein, dass uns unsere Unlust, Bequemlichkeit und Passivität mal teuer zu stehen kommt? Matthäus 25 erzählt Jesus, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Trägheit, das ist das Desinteresse am Schicksal anderer. Mir doch egal, sagt die Trägheit. Soll doch jeder machen, was er will, solange er mich in Ruhe lässt. Um großes Unheil anzurichten, braucht es nur ganz wenige Täter. Die übrigen müssen nur träge sein und schweigen. Aber wer schweigt, unterstützt das, was im Gange ist, hat Gustav Heinemann einmal gesagt. Und das war auch das Gründungsmotto von Amnesty International. Wer schweigt, unterstützt das, was im Gange ist. Manchen sagt vielleicht der Begriff Sodom und Gomorra etwas. Und man bringt das oft in Verbindung so mit sexueller Ausschweifung und solchen Dingen. Aber die Bibel sagt etwas anderes, warum Sodom und Gomorra untergegangen ist. In Hesekiel 16, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom, Hochmut und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht. War egal. Trägheit. Uns geht's doch gut. Lass mich mit den Problemen der anderen in Ruhe. Es gibt noch eine andere Form der Trägheit, die ist wirklich ein bisschen anders. Die sagt nämlich, die Welt, die ist doch sowieso unverbesserlich. Es ist doch nun egal, wer regiert, es hat doch alles keinen Zweck. Das ganze Leben erscheint sinnlos. Ja, es ist falsch und ich bin ja auch irgendwie dagegen, aber ich kann sowieso nichts machen. Und man weiß ja auch, welche Verletzung das mit sich bringen kann, wenn man doch mal seine Stimme erhebt. Verzagtheit im Angesicht von Schwierigkeiten, das ist auch eine Form von Trägheit. Verzagtheit, Kleinmut, Hoffnungslosigkeit. Und das geht bis hinein in den christlichen Glauben, in den Glauben an Jesus Christus. Zwei Freunde von Jesus gingen völlig verzweifelt nach Hause. Ihr Meister war gestorben. Alle ihre Hoffnungen waren enttäuscht. Aber dann begegnet ihnen der Auferstandene auf dem Weg und spricht sie an. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren zu trägen Herzens. Das ist jetzt so das alte Lutherdeutsch. O ihr Toren, ihr Dummköpfe, mit euren trägen Herzen, schwer von Begriff, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Es gibt eine Trägheit des Herzens. Träge Herzen trauen den Verheißungen Gottes nicht. Du traust Gott nichts mehr zu in deinem Leben, dass er nochmal irgendwas ändern könnte. Du traust Gott nichts mehr zu in unserer Gemeinde. Du traust Gott nichts mehr zu für unsere Welt. Hoffnungslosigkeit ist eine Form der Trägheit. Und auch Christen sind davor nicht gefeit. An die Hebräer, eine Gemeinde, die wirklich auch müde geworden war und resigniert, da schreibt einer, Hebräer 6, Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Das ist ein Thema im Neuen Testament, ein ständiges Thema. Haltet die Hoffnung fest, zu der ihr berufen seid. Werdet nicht träge. Und das Dritte, muss man mal kurz zurückmachen, die Trägheit als Unfähigkeit zum Aussteigen. In der Physik gibt es den Begriff der Trägheit. Und Johannes wird jetzt ganz wach hier vorne. Das ist das erste newtonsche Gesetz. Ein ruhender Körper bleibt in Ruhe, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Der steht da, der liegt da einfach so, der steht da einfach so, Punkt. Darüber haben wir jetzt gesprochen, Trägheit in Ruhe. Aber auch ein in Bewegung befindlicher Körper bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit weiter, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken, und das ist auch Trägheit. Jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ihr vielleicht kennt, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs seid und dann bremst der Bus abrupt ab und ihr habt euch nicht festgehalten. Was passiert? Ihr selber bewegt euch weiter in die Richtung, in der der Bus gerade die ganze Zeit gefahren ist. Naja, aber der Bus hat ja angehalten, also ihr knallt irgendwo dagegen oder so. Das ist Trägheit. Oder ein LKW, der fährt eine starke Kurve und er hat die Ladung nicht richtig festgebunden. Und der LKW, der nimmt die Kurve, aber die Ladung, die fährt weiter geradeaus. Also die fliegt runter vom LKW. Das ist Trägheit. Immer in der eingefahrenen Spur bleiben, mit der gleichen Geschwindigkeit, die man schon hatte. Und so leben viele. Sie haben immer das Gefühl, es ist nie genug getan. Sie sind so in ihrem Lauf, dass es eine große Kraft bräuchte, abzubremsen. Man müsste sich festhalten können irgendwo. Oder die Richtung ändern. Lenken, Lenkkraft einsetzen. Aber das braucht Überlegung und vielleicht auch wirklich Kraft. Also man ist eigentlich zu träge, mit seinem ständigen Tun aufzuhören. Lieber immer so weiter. Wir sagen dazu auch die Macht der Gewohnheit. Es würde einfach zu viel Kraft kosten, ernsthaft nachzudenken und das Leben zu ändern. Noch einmal Karl Barth, der hat gesagt, das falsche Tun und nicht aufhören können, das ist Trägheit. Das falsche Tun und nicht aufhören können, das ist Trägheit. Du kannst mit dem Smartphone in die Wand Nägel hineinschlagen. Du kannst dir ein Gemälde kaufen, um Flecken an der Wand zu bedecken. Du kannst mit herausgerissenen Buchseiten das Feuer im Kamin anzünden. Solchen Gebrauch halten wir für Missbrauch, wenn wir wissen, wozu diese Dinge eigentlich da sind und in der Lage wären. Und so kann man auch das eigene Leben unter Wert verkaufen und falsch einsetzen. Und man macht immer so weiter. Pontius Pilatus wäre dazu ein Beispiel aus der Bibel. Er weiß ganz genau, Jesus von Nazareth, der hier vor mir sitzt, steht, angeklagt, der ist unschuldig. Aber es würde ihn, den Pilatus, zu viel kosten, den bereits eingeschlagenen Weg zu ändern. Die Priesterkaste würde ihn beim Kaiser anschwärzen und er würde vielleicht seinen Posten verlieren. Und so versucht er einen Schachzug, der ihn nichts kostet. Er bietet dem Volk an, ich könnte Jesus ja quasi verurteilen und dann gleich wieder begnadigen. Ich lasse ihn frei. Aber das Volk spielt nicht mit. Es will den Widerstandskämpfer Barabbas begnadigt haben statt Jesus. Pilatus macht also weiter, verurteilt und quält den Sohn Gottes bis zum Tod am Kreuz, obwohl er weiß, dass es falsch ist. Aber er tut es aus Angst und aus Unfähigkeit auszusteigen aus diesem Spiel. Auch das ist eine Form von Trägheit. Sie ist ganz aktiv, aber sie tut das Falsche und kriegt die Kurve nicht. Da können wir nur sagen, Herr, erbarme dich. Wir wollen hier eine kurze Pause haben. Wie kann man denn die Gleichgültigkeit überwinden, die Verzagtheit loswerden und den eingefahrenen Trott, aus dem eingefahrenen Trott aussteigen? Zum Schluss noch drei kurze Gedanken. Das erste ein gesunder Rhythmus, das zweite Gemeinschaft und das dritte die Kraft des Evangeliums. Es klingt einfach, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ein fester Tagesrhythmus, ein fester Wochen-, ein fester Lebensrhythmus kann schon ganz viel heilen und helfen. Wenn ich mir überlege heute, wann will ich morgen aufstehen und diese Aufgabe anpacken, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn ich in den Tag hineinlebe und am Ende wieder nur frustriert und unzufrieden bin. Und dann auch die festen Ruhezeiten. Hier, wer nicht richtig faulenzen kann, kann auch nicht richtig arbeiten. Die festen Ruhezeiten, die uns Gottes Wort schon von vornherein empfiehlt, wenn wir an den Sabbat denken, den Ruhetag. Für die Juden ist der Sabbat die Krone der Schöpfung, nicht der Mensch. Der Sabbat ist die Krone der Schöpfung. Der erste Tag, den der Mensch auf Erden erlebt hat, Adam und Eva, was war dieser erste Tag? Es war der Ruhetag. Am sechsten Tag geschaffen und dann kommt schon der siebte Tag. Erstmal nichts tun. Erstmal Kraft schöpfen. Erstmal auftanken. Und das brauchen wir auch im Laufe eines Tages und einer Woche. Martin Luther hat einmal gesagt zu Arbeit und Ruhe, der Mensch soll und muss arbeiten. Dafür ist er gemacht. Aber der Mensch kann nicht immer arbeiten, er muss auch seine Ruhe haben. Denn man dient Gott auch durch Nichtstun. Und vielleicht ist sogar ein kompletter Neuanfang, die Bibel sagt dazu, Umkehr notwendig in deinem Leben. Ein Journalist in London schrieb, ich hatte die Wahl. Ich konnte mein durch unendlich viel Arbeit verdientes Geld für Kinderbetreuung, Beratungsliteratur und Alkohol ausgeben oder aufs Land ziehen und mit mehr Muße leben und arbeiten. Wer nur powert, ist irgendwann ausgebrannt und hat zu nichts mehr Lust und wird dann richtig träge. Mein Leben muss zu mir und zu meinen Kräften passen, sonst überspannen wir den Bogen. Ich würde euch das jetzt gerne noch zeigen, aber die Zeit würde zu kurz werden, was das bedeutet, wenn man einen traditionellen Bogen dauernd in Spannung lässt. Vom Bogenschießen, ja? Was passiert dann? Wenn man den dauernd in Spannung lässt, verliert er seine Spannung. Und irgendwann kannst du keinen vernünftigen Schuss mehr mit dem abgeben. Und darum ist das Spannen und Entspannen wichtig. Immer dieser Wechsel. Dann habe ich auch Lust und dann habe ich auch Tatendrang. Und dann entspanne ich wieder. Und dann habe ich wieder Lust und habe wieder Kraft. Das Zweite, die Gemeinschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, 2010 war in Chile in einem Bergwerk ein Unglück passiert. 33 Bergleute waren eingeschlossen, 700 Meter unter Tage. Keiner wusste, wie lange die Rettungsaktion dauern wird, ob sie überhaupt erfolgreich ist. Und in der Zwischenzeit könnten die Bergleute seelisch kaputt gehen, nämlich durch Nichtstun und durch die Dunkelheit. Und dann wurde ein Psychologe herbeigerufen und der hat mit ihnen einen geregelten Tagesablauf strukturiert. Stellt euch das vor, 7 Meter unter Tage in der Dunkelheit, geregelter Tagesablauf, was soll das? Aber das haben die gemacht, gemeinsame Mahlzeiten, Filme schauen, gemeinsam aber. Der leitende Psychologe, der hat dann gesagt, Musikplayer mit Kopfhörern oder Spielekonsolen gibt es nicht. Also die hatten ja so ein Rettungsloch nach unten schon gebohrt, wo sie die Leute versorgen konnten. Aber die haben da keine Ohrstöpsel runtergeschickt, dass jeder sich die auf die Ohren setzen konnte. Weil die Männer sich sonst voneinander isolieren würden. Was sie brauchen, ist Gemeinschaft. Und dann haben sie jeden Tag Gesprächsrunden gehabt. Und zwar haben sie gesagt, die Karten müssen alle auf den Tisch. Alles, was wir hier miteinander tun, hier unten, alle Meinungsverschiedenheiten, alles muss auf den Tisch, wir werden ehrlich voneinander. Und sie haben Gebetsrunden initiiert. Als Einzelkämpfer wirst du deine Trägheit nicht überwinden. Du musst nicht allein in deinem Dunkel bleiben, mit deiner Lustlosigkeit, in deiner Perspektivlosigkeit. Wir sind von Gott als Gemeinschaft zusammengestellt. Gemeinsam sind wir stark. Darum ist es gut, wenn du zu einem Hauskreis zum Beispiel gehörst oder wenn du irgendjemanden hast, der dich auf die Beine bringt, der dich auf Trab hält, mit dem du gemeinsam ein Projekt angehen kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen, Hebräer 10, wieder an diese müde gewordene Gemeinde gerichtet. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Wort aus dem Buch der Sprüche, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Und die Ameise, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie riesige Lasten bewegt, weil sie gemeinsam arbeiten. Nur als Gruppe schaffen sie das. Und das Dritte, das ist die Kraft des Evangeliums. Wenn wir von Sünde reden, dann wollen wir Menschen nicht klein machen, sondern sie an ihre wahre Größe erinnern. Nicht entehren, sondern ihnen ihre Würde als Ebenbild Gottes zurückgeben. Deine Würde ist, dass Gott dich ruft. Er kennt dich unter Milliarden Menschen und er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich zu einem neuen Sein als sein Kind und zugleich als sein persönlicher Mitarbeiter. Mit dir will er Gutes in dieser Welt bewegen. Du wirst gebraucht. Du bist einmalig und unverwechselbar gemacht in Gottes Augen. Und er hat sich wirklich etwas dabei gedacht, als er dich liebevoll schuf und in diese Welt hineinsetzte. Du bist da, weil er es so wollte. Und weil er nicht auf dich verzichten kann und diese Welt auch nicht. Und in Jesus Christus steht dieser einmalige Gott vor dir und lädt dich ein. Komm und folge mir nach. Sei an meiner Seite, wenn ich meine Liebe in diese Welt hineinspreche. Und hilf du mir dabei. Und wenn du meinst, du bist zu unbedeutend, zu unbegabt oder zu sonst irgendwas, dann schenke ich dir meinen Geist, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nimm diesen Ruf an, höre ihn und lass dich berufen. Als einer, der etwas kann, der etwas schafft, mit ihm gemeinsam in dieser Welt. Mit Paulus möchte ich schließen aus Römer 12. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Amen.